Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 15. Dezember. Heute mit den folgenden Themen. Datenschutz gewinne in der Bevölkerung an Wichtigkeit.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da auch eine zusätzliche Sensibilisierung in diesen Fragen indirekt durch Corona gegeben hat.
Gestern startete der Abstimmungskampf gegen die elektronische Identitätskarte. Dann, die Schweiz wird immer religionsferner.
Jüngere Leute wachsen oft religionsfern auf und sie behalten typischerweise diese Distanz zur Religion dann auch über das ganze Leben.
Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Und Schusswechsel, Hausdurchsuchungen und Festnahmen in der Westsahara. Marokko hat das Waffenstillstandsabkommen mit den Saharauis gebrochen.
Massive Repressionen, Folterungen von saharauischen Aktivisten, Verhaftungen, das ist alles nichts Neues, aber jetzt hat das nochmal zugenommen mit einer heftigen Welle seit 13. November.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Im Langgasquartier dürfen 26 Parkfelder aufgehoben werden. Eine entsprechende Beschwerde hat der Regierungsstatthalter abgelehnt. Die Parkplätze sollen einem Fahrradstreifen Platz machen. Ein Entscheid der Stadt Bern, der bei manchen AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden für Unmut sorgte. Nach einem Augenschein vor Ort kam der Regierungsstatthalter zum Schluss, dass das Bedürfnis nach mehr Sicherheit für Fahrradfahrende überwiege, so eine Medienmitteilung. Ab Mitte Januar soll der Kanton Bern bereit sein, um eine groß angelegte Impfaktion durchzuführen. Geimpft werden soll sowohl in regionalen Impfzentren als auch mit mobilen Impfteams. Bereits im Sommer soll die Hälfte der Bevölkerung gegen das Coronavirus immunisiert sein, so die Gesundheitsdirektion gestern an einer Medienkonferenz. Als erstes sollen Menschen der Risikogruppe und deren Angehörige geimpft werden, danach das Gesundheitspersonal. Die Impfaktion beginnt, sobald die Schweizerische Arzneimittelbehörde den ersten Impfstoff zulässt. Die Agrarreform 2022 wird vorerst auf Eis gelegt. Das entschied gestern der Ständerat. Wie die Berner Zeitung schreibt, habe er damit auch ein Maßnahmenpaket sistiert, welches den Naturschutz in der Landwirtschaft stärken wollte. Unter anderem der WWF kritisiert, das Parlament politisiere mit dem Entscheid an der Bevölkerung vorbei. Der Ständerat fordert nun mit einem Postulat den Bundesrat auf, erst grundsätzliche Fragen zur künftigen Agrarpolitik zu beantworten. Bis 2022 muss der Bundesrat nun Antworten liefern. Ins Ausland. Die Wahlleute bestätigten Joe Biden als neuen US-Präsidenten. Über 300 Personen des 538-köpfigen Gremiums gaben Joe Biden die Stimme. Der amtierende Donald Trump hat seine Niederlage immer noch nicht eingestanden, obwohl er mit mehreren Klagen an verschiedenen Gerichten gescheitert ist. Am 20. Januar wird Joe Biden das Amt des US-Präsidenten antreten. Beim Versuch von Venezuela auf die Karibikinsel Trinidad zu gelangen, seien mindestens 14 Personen ertrunken. Darüber berichtet unter anderem die österreichische Zeitung Der Standard. Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Immer mehr Menschen versuchen deswegen, das Land zu verlassen. Laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration seien bereits 5 der knapp 29 Millionen VenezolanerInnen geflüchtet. Und noch zum Wetter. Der morgige Mittwoch wird grau in grau. Es bleibt jedoch trocken bei bis zu 7 Grad. Den Rest der Woche gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Erst am Sonntag könnte es wieder regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Steuererklärung abschicken, Adressänderung vornehmen, Medikamente bestellen. Ja, vielleicht irgendwann sogar einmal wählen und abstimmen. Damit dies in Zukunft online möglich sein wird, brauchen Menschen in der Schweiz einen elektronischen Ausweis, eine sogenannte eID. Der Bedarf danach ist unbestritten, doch wie genau die eID ausgestellt werden soll, darüber herrscht noch Uneinigkeit. Geht es nach dem Parlament, so sollen staatsnahe oder sogar private Betriebe diese Dienstleistung erbringen, also zum Beispiel die Post, die Swisscom oder die UBS. Ganz anders sieht dies jedoch ein Referendumskomitee, welches gestern seinen Abstimmungskampf lancierte. Vor allem wegen Datenschutzbedenken sträubt es sich gegen eine eID aus privater Hand. Bei einer Umfrage im Vorfeld zum Referendum sagten über 80% der Befragten, sie möchten keine eID von einem privaten Anbieter. Kathrin Hiss fragte deswegen Erik Schönenberger von der Digitalen Gesellschaft Schweiz, ob es denn einfach gewesen sei, die 50.000 Unterschriften für das Referendum zu sammeln.
Ich würde meinen, es war verhältnismäßig einfach. Also ich bin schon auch für andere Referenden auf der Straße gestanden. Und es hat sich also tatsächlich gezeigt, wir hatten auch ein Plakat aufgestellt, welches die Problematik, also die grundsätzliche Problematik nach der Herausgabe der EID zeigt. Und da sind Leute, sind spontan stehen geblieben und haben sich das Plakat angeschaut und haben sich dann erkundigt, wo man das Referendum unterschreiben kann. Also ja, ich würde meinen, also es ist Arbeit, so 50.000 oder 60.000 Unterschriften zu sammeln, aber ich würde meinen, es war verhältnismäßig einfach, ja.
Das Parlament möchte nun eben diese Organisation von dieser EID in die Hand von staatsnahen Unternehmen oder Privaten geben, zum Beispiel von der UBS, von der Swisscom oder von der Post. Gestern haben Sie nun den Abstimmungskampf dagegen lanciert. Welche Alternative schwebt denn Ihnen vor vom Referendumskomitee? Also wie sollte eine solche EID gestaltet sein?
Also es sind eigentlich zwei zentrale Fragen, die für uns wichtig sind. Also einerseits ist es die Frage nach dem Herausgeber, der Herausgeberin der EID. Und das ist für uns ganz klar eine staatliche, eine hoheitliche Aufgabe, so wie auch der Staat oder die Behörden den herkömmlichen Schweizer Pass oder die Identitätskarte herausgibt, so sollte das auch beim Ausweis sein, der uns im Internet ausweist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt betrifft die Datenhaltung. Es ist aktuell eine Architektur vorgesehen, wobei Daten zentral gespeichert werden, also bei diesen privaten Herausgebern, diesen IDPs auch genannt. Und da sollte man eine Architektur wählen, die auf dezentrale Datenspeicherung setzt, also wo die Informationen, die mein Ausweis trägt, bei mir lokal gespeichert sind, zum Beispiel auf einer Smartcard oder auch auf einem Smartphone und eben nicht bei einer privaten Unternehmung.
Sie haben gesagt, Sie sind nicht grundsätzlich gegen eine EID, sie soll aber vom Staat selbst verwaltet werden. Soll denn eine solche EID in Ihren Augen längerfristig auch obligatorisch werden oder soll sie als freiwillige Ergänzung dienen zur bereits bestehenden Identitätskarte in Kreditkartenform?
Sie soll ergänzend sein. Das ist insbesondere auch wichtig für Personen, die unter Umständen kein Smartphone haben, kein Smartphone besitzen oder ein Betriebssystem zum Beispiel haben, das jetzt nicht kompatibel ist. Also es muss immer auch Möglichkeiten geben, um Behördendienstleistungen auch auf herkömmlichem Wege machen zu können. Es ist also eine Ergänzung, ein zusätzlicher Weg. Man kann sich aber durchaus vorstellen, dass eine solche EID zukünftig auch tatsächlich in der physischen Welt als Ausweis gelten kann. Also wenn man sich jetzt nun vorstellt, dass ich eine elektronische Identität auf meinem Smartphone habe, wieso soll ich mich dann nicht mit dieser auch am Postschalter ausweisen können, wenn ich da einen eingeschriebenen Brief abholen gehe oder auch, wenn wir die entsprechenden Entwicklungen gemacht haben oder die entsprechenden Verträge geschlossen haben, dass man da durchaus auch reisen gehen kann mit einer solchen elektronischen Identität.
Wegen den Corona-Maßnahmen haben sich ja manche Teile der Gesellschaft jetzt stärker ins Internet verlagert. Könnten Sie sich vorstellen, dass das auf Ihren Abstimmungskampf auch einen Einfluss haben könnte?
Was mit Corona auch eine interessante Gegebenheit war, ist die Tatsache, dass die Contact Tracing App ja im Frühjahr eine starke Debatte ausgelöst hat, international, aber auch in der Schweiz, wo es gerade auch darum gegangen ist, wie die Frage mit der Privatsphäre und der Datensammlung oder den Datenbanken zu handhaben ist. Und man hat sich ja auch da dann, und jetzt nicht zum Nachteil der App, für eine dezentrale Lösung entschieden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da auch eine zusätzliche Sensibilisierung in diesen Fragen indirekt durch Corona gegeben hat.
Das sagt Erik Schönenberger von der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Zusammen mit anderen Organisationen und Einzelpersonen führt sie den Abstimmungskampf gegen die EID. Die Vorlage kommt Anfang März vors Volk.
Rabe-Info.
Gleich geht es hier um die Tatsache, dass sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer von der Religion abwenden. Um das Thema geht es auch in diesem Song hier, das ist R.E.M. mit Losing My Religion.
I think I thought I saw you try. sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream.
Rabe Info.
Immer mehr Menschen in der Schweiz wenden sich von der Religion ab. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Statistik in einer gestern veröffentlichten Erhebung. Gehörten in den 80er Jahren noch so gut wie alle Personen in der Schweiz einer Glaubensgemeinschaft an, so sind es heutzutage nur noch rund 70%. Die größte Gruppe ist immer noch die katholische Kirche, gefolgt von der protestantischen. Die Freidenkervereinigung setzt sich für die Anliegen der Konfessionslosen ein. Andreas Gyriaku ist Präsident der Organisation. Kathrin Hiss hat ihn gefragt, warum sich wohl immer mehr Menschen von der Religion abwenden.
Also zum einen ist sicher so, dass halt religiöse Erklärungen in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr weiterhelfen, nicht mehr gefragt sind, weil wir bessere Erklärungen haben, wie die Welt funktioniert. Und das andere ist sicher, dass die Gesellschaft insgesamt vielfältiger geworden ist, also dass so die alten Hausreligionen der Schweiz halt sowieso nicht mehr bei allen, die in der Schweiz leben, so die Religion ist, mit der man vielleicht aufgewachsen ist oder mit der zumindest noch die Eltern aufgewachsen sind.
Die Zahlen zeigen, typischerweise sind Menschen der älteren Generation eher einer Religionsgemeinschaft zugehörig. Über die ganze Bevölkerung gesehen seien 28% religionslos, bei den Menschen unter 35 Jahren seien es ganze 37%.
Jüngere Leute wachsen oft religionsfern auf und sie behalten typischerweise diese Distanz zur Religion dann auch über das ganze Leben. Und das, was man jetzt in den Statistiken bei den älteren Jahrgängen halt noch sieht, ist, dass die Religion früher viel präsenter war. Und das aktive Abstand nehmen zu einer Religion, das findet deutlich weniger häufig statt, als dass einfach die nächste Generation das nicht mehr mitmacht.
Auf der einen Seite verlassen also immer mehr Menschen offiziell ihre Religionsgemeinschaft. Andererseits ist aber auch zu beobachten, dass die Menschen, die noch Teil einer Gemeinschaft sind, weniger religiös werden. Sie gehen seltener ins Gotteshaus und beten weniger.
Das heißt, eigentlich sind auch diejenigen, die quasi in der Statistik noch als religiös gelten, auch schon ziemlich religiös distanziert. Die einzige Ausweicher in dieser Zusammenstellung vom Bundesamt für Statistik sind die Evangelikalen. Das ist halt so der besonders religiös überzeugte Rand, vielleicht kann man sagen, des christlichen Spektrums.
Über 70% der Menschen in der Schweiz gehören laut Statistik einer Religion an. Je nachdem, wie man die Statistik interpretiert, praktizieren aber nur noch rund ein Viertel aller Menschen in der Schweiz ihre Religion. Warum diese große Anzahl an Menschen, die zwar nicht religiös ist, trotzdem noch einer Glaubensgemeinschaft angehört? Andreas Gyriaku von der Freidenkenden Bewegung sieht verschiedene Gründe.
Die Leute sind oft halt einfach gemeldet als Mitglied. Es braucht also einen kleinen Effort, um für sich wirklich den Beschluss zu fällen, nein, eigentlich gehöre ich da wirklich nicht mehr hin und ich melde mich jetzt auch formal ab. Das andere ist, was natürlich sicher vielerorts auch spielt, sind einfach familiäre Rücksichtnahmen. Man wartet vielleicht mit dem eigenen Austritt zum Beispiel, bis die Großelterngeneration das nicht mehr mitkriegt, weil das vielleicht belastend wäre. Das sieht man im Moment sicher noch recht häufig. Und je mehr aber sich halt der Teil, der wirklich, sagen wir, noch religiös überzeugt ist, in die oberen Jahrgänge verschiebt, desto entspannter, denke ich, werden auch die Jüngeren dann sagen können, ja, okay, ich trete aus, muss da jetzt nicht mehr aus familiären Gründen quasi mich noch zu einer Gruppe bekennen, die mir nicht mehr wirklich zuspricht.
Die Vereinigung der Freidenkenden wendet sich mit verschiedenen Forderungen an die Politik. So fordert sie unter anderem ein Ende der Pauschalzahlungen an die Kirche. Kiriako vergleicht die Situation der Kirche mit der eines Naturschutzbundes. Beide erbringen als Dritte Dienste für den Staat. Ein Naturschutzverein pflege ein Reservat, eine Kirche übernehme zum Beispiel seelsorgerische Aufgaben in einem Krankenhaus.
Nur was hier typischerweise sehr anders ist als jetzt beispielsweise im Naturschutz, ist, dass eben nur im Fall des Naturschutzes oder anderen Leistungen, die Dritte erbringen, in der Form von Verträgen gemacht wird. Bei den Kirchen ist es halt in den meisten Kantonen noch so, da gibt es eine Zahlung, die sich halt quasi traditionell jetzt etabliert hat. Und man macht aber nicht ganz genau ab, wofür das Geld geleistet wird. Die Kirchen haben relativ wenig Verpflichtung, da Rechenschaft abzugeben, was sie genau mit dem Geld machen.
Ein weiterer Kritikpunkt sei die Kirchensteuer für juristische Personen. Diese sorge dafür, dass in vielen Kantonen auch Vereine der Kirche Geld abgeben müssten.
Jeder Verein, der nicht steuerbefreit ist und etwas Gewinn macht, gibt dadurch durch diesen Mechanismus automatisch Geld an die Kirchen weiter. Das heißt, Spendengelder, die irgendeine Organisation mit einem bestimmten Zweck erhält oder Mitgliederbeiträge, wenn jetzt ein Vereinsjahr etwas gut läuft, dann ist auf einmal die Kirche auch noch so ein bisschen Profiteur davon. Und das ist natürlich schon ein sehr queres Modell.
Das sagt Andreas Kyriakou, Präsident der Freidenkenden Vereinigung. Diese ist zu finden auf frei-denken.ch. Die Erhebung des Bundesamts für Statistik zur Religionszugehörigkeit in der Schweiz findet man auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
In der Westsahara droht ein neuer Krieg. Seit einigen Wochen spitzt sich der Konflikt wieder massiv zu zwischen Marokko und den Saharauis. Marokko hält aber über 2/3 der Westsahara besetzt. Ein Waffenstillstandsabkommen mit der Unabhängigkeitsbewegung der Saharauis verhinderte aber bis heute heftigere bewaffnete Auseinandersetzungen. Warum der jahrzehntealte Konflikt gerade jetzt wieder eskaliert? Wilmaral fragte Silvia Valentin, zuständig für Entwicklungspolitik und Westsahara-Expertin bei Terre des Hommes Schweiz.
Silvia Valentin, vor 30 Jahren haben Marokko und die Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario der Saharauis ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Diese hat größere kriegerische Auseinandersetzungen verhindert bis vor etwa einem Monat. Warum sprechen gerade jetzt wieder die Waffen?
Auslöser war ein militärisches Manöver von Marokko im Süden des besetzten Gebietes in Gergerat. Es gab dort schon länger Spannungen, weil Marokko dort eine Straße angefangen hat zu bauen, 2001. Auf dieser Straße wurden Güter transportiert, auch eben illegal ausgebeutete Ressourcen aus der Westsahara heraus Richtung Mauretanien. Und am 13. November marschierte Militär dort ein, um eine Straßenblockade aufzulösen. Marokko marschierte dort in die UN-Pufferzone ein, das ist eine No-Go-Zone. Damit haben sie das Waffenstillstandsabkommen gebrochen und die Polisario hat darauf reagiert und ihrerseits den Krieg erklärt.
Der österreichische Standard berichtete von Schusswechseln entlang des Sandwalls, entlang der besetzten Gebiete, von Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Allerdings sei es extrem schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen im Moment. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in den besetzten Gebieten?
Ja, das Ganze hat eben am 13. November, am Abend dieser militärischen Intervention Marokkos angefangen mit massiven Protesten in den Städten. worauf es zu Zusammenstößen kam zwischen der Polizei und Aktivisten, Hausdurchsuchungen, vorübergehende Verhaftungen. Jetzt ist das ja alles nichts Neues. Also die Aktivisten, die saharauischen Medienschaffenden, die kennen das ja. Aber jetzt hat es nochmal eine große Welle von Verhaftungen gegeben, von Repressionen. Genau, was Sie sagen, dass ein großes Problem ist, dass es dort keine ausländischen Medien gibt, auch keine Menschenrechtsbeobachter sind zugelassen. Es gibt einen Bericht vom 4. Dezember. Laut diesem wurden dokumentiert 35 meist junge Saharauis verhaftet und eben diese massive Repressionen, Folterungen von saharauischen Aktivisten, Verhaftungen, das ist alles nichts Neues, aber jetzt hat das nochmal zugenommen mit einer heftigen Welle seit 13. November.
Die Westsahara ist ja in etwa so groß wie Rumänien. Zwei Drittel der Fläche sind von Marokko besetzt aktuell. Das Gebiet ist extrem dünn besiedelt. Auf dem besetzten Gebiet leben nur rund 500.000 Menschen. Davon sind 4/5 bereits umgesiedelte MarokkanerInnen, nur gerade 1/5 Saharauis. Wo leben denn die meisten Saharauis heute?
Manche leben im besetzten Gebiet, dann gibt es das befreite Gebiet, das ist ein sehr schmaler Wüstenstreifen. Und dann natürlich in den Flüchtlingslagern in der algerischen Wüste, da leben aktuell etwa 174.000 Menschen. Die saharauische Exilregierung, die Polisario, hat ihren Sitz auch in einem der Flüchtlingslager in Algerien.
Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens, das ja eben vor 30 Jahren verabschiedet wurde, versprach Marokko den Saharauis ein Referendum durchzuführen, wo sie darüber entscheiden können, ob die Region unabhängig werden wolle. Dieses Referendum aber lässt bis heute auf sich warten. Warum hat es nicht stattfinden können?
Ein großes technisches Problem war von Anfang an die Frage, wer überhaupt stimmberechtigt ist. Da hat die UNO verschiedene Vorschläge gemacht, die wurden dann jeweils von der einen oder anderen Seite abgelehnt. Und der marokkanische König hat dabei selbst dann vor ein paar Jahren ausgesprochen, was man sich immer schon gedacht hatte, dass von ihm aus ein Referendum über die Selbstbestimmung, dass der Status der Selbstständigkeit für ihn eigentlich gar nicht mehr in Frage kommt. Dann zuständig für die Umsetzung des Referendums ist der UN-Sicherheitsrat. Und hier ist es vor allem die Vetomacht Frankreich, die immer wieder verhindert, dass der Sicherheitsrat da aktiver werden könnte. Und ganz klar, die geopolitischen Interessen Europas an Marokko sind natürlich groß. Marokko agiert da als vermeintlich stabiler Partner in der Maghreb-Region. Und auch ganz klar als Bannwall gegen Migranten aus der Subsahara, also Marokko erpresst Europa und die Europäische Union auch immer wieder sehr offen.
Es gab ja, seit der Konflikt wieder entflammt ist, einige internationale Zeichen, nicht nur aus Europa. Der noch amtierende US-Präsident Donald Trump hat die Souveränität Marokkos über die ganze Westsahara anerkannt. Andere Länder, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Jordanien, haben angekündigt, Konsulate in den von Marokko besetzten Gebieten zu eröffnen. Warum kommen diese Signale gerade jetzt?
Also in Bezug auf die USA kann man natürlich sagen, die Anerkennung einer illegalen Besetzung macht diese nicht legal einfach. Also die internationale Rechtslage ist da sehr klar und daran andert auch diese fragwürdige Handlung Donald Trumps nicht. Klar ist aber, Trump sieht sich ja sehr gerne als Friedensstifter im Nahen Osten und vor allem als die Person, die den Israel-Palästina-Konflikt löst. Und die Westsahara ist da, das soll jetzt einfach ein Bauernopfer sein, das war ein Trade-off. Und es wird geredet von Hightech-Drohnen, die Marokko von den USA kauft und von 3 Milliarden US-Dollar Investitionen, die die USA versprochen hat, in Marokko zu machen.
Nun, was haben diese internationalen Zeichen für direkte Auswirkungen auf den Konflikt zwischen Marokko und den Saharauis?
Also es ist natürlich Öl in ein Feuer, in einen Konflikt zu gießen, der gerade erst wieder aufgeflammt ist. Aber wie gesagt, die internationale Rechtslage ist da sehr klar. Es gibt große Kritik auch in den USA selber, auch von Seiten der UN, von Seiten der EU. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass da irgendjemand mitzieht. Es ist so ein klarer Bruch von internationalem Recht. Und die Demokratisch-Arabische Republik Sahara, die wird ja von 40 Ländern als eigenständiges Land anerkannt und sie ist auch Mitglied der Afrikanischen Union.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 15. Dezember. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die aktuelle Situation von Geflüchteten in Bosnien. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss und Wilma Rall, und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.